Vielen Dank für das Medley aus Wegliedern. Und ich wurde gebeten, einfach ein paar Sätze zu mir zu sagen, damit ihr wisst, wer heute Morgen für euch predigt. Manche von euch kennen mich ja schon. Ich bin ja jedes Jahr einmal hier im Jahr und darf hier bei euch predigen in dieser besonderen Gemeinde. Vielen Dank dafür. Ja, ich bin der Thomas und bin seit 51 Jahre auf dem Weg hier auf unserem Planeten. Bin ein Pilger hier in dieser Zeit in den Himmel hinein und seit ungefähr 38 Jahren lebe ich mit Jesus und folge ihm. Seit 25 plus 1 Jahren bin ich mit meiner Frau verheiratet. Wir haben also letztes Jahr leider nicht Silberhochzeit feiern können. Müssen mal gucken, ob wir das irgendwann nachholen. Und neben der wunderbaren Frau haben wir 3 tolle Söhne. Und der Älteste ist letzten Monat unter die Haube gekommen. Aber das sagt man bei Söhnen, glaube ich, nicht. Ne? Das sagt man, glaube ich, bei Töchtern, ne? Dass die unter die Haube gekommen sind. Also hat geheiratet. Genau. Und ansonsten sind wir als Restfamilie, die übrig geblieben ist, seit 6 Jahren hier in Kassel in der evangelischen Gemeinschaft L4 und bin dort Pastor der Gemeinde. Jo. So viel, mal kurz. Und das ist übrigens ein Pilgerbad. Letztes Mal, als ich hier war, habe ich gar kein Bad gehabt und ich war einen Monat war ich auf dem Jakobsweg pilgern, hatte so eine kleine Auszeit und da habe ich mir den Bart wachsen lassen und meine Frau hat gesagt, sieht gut aus und deswegen ist er auch heute noch dran. Zur Predigt. Vielleicht kennt ihr auch solche Leute, die voller Selbstbewusstsein so unterwegs sind, die sich auf die Bühne stellen und sagen, schaut mal, wie toll ich bin, was ich alles kann. Und die können reden und sind so gefühlt der Mittelpunkt des Universums. Und die können den größten Unsinn verzapfen und die bleiben doch immer toll. Siegertypen. Bist du eigentlich so toll? Fühlst du dich toll? Fühlst du dich groß, großartig vielleicht oder fühlst du dich klein und bedeutungslos? Vielleicht waren deine Eltern schon graue Mäuse, unscheinbare Persönlichkeiten und das hat sich so auf dich übertragen und hast so das mitgekriegt, Entschuldigung, dass ich da bin. Aber ja, vielleicht kennst du diese selbstbewussten Typen und Typinnen, neben denen du einfach nur verblasst. Wer bist du schon? In dem großen Werk Faust von Johann Wolfgang von Goethe sagt der Teufel zu Dr. Faust, du bist am Ende, was du bist. Setz dir Perücken auf von Millionen Locken, setz deinen Fuß auf ellenhohe Socken. Du bleibst doch immer, was du bist. Was bist du? Wer bist du? Ein kleines Licht oder ein großer Star? Ist es möglich, nicht zu bleiben, was man ist? Ich habe gehört, dass ihr euch in einer Predigt vor einiger Zeit, von einigen Wochen oder einigen Monaten befasst habt mit einem interessanten Thema, nämlich mit Römer 6, wo es darum ging, dass Christus ein neues Leben schenkt und dass er von dem Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und das fand ich so ein unglaublich starkes Thema und spannend. Und in meiner Predigt möchte ich heute gerne daran anknüpfen, an dieses Thema. Und mir fiel sofort ein, als Anke mir das schrieb, Kolosser 2, die Verse 8 bis 15. Und möchte uns den Text lesen aus der Lutherbibel. Hab den Text auch mitgebracht. Ich hoffe, er ist nicht zu klein. Ansonsten ist es sowieso immer ratsam, seine eigene Bibel dabei zu haben. Kolosser 2, Vers 8 bis 15. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Kolossee, in der heutigen Türkei. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. In ihm seid auch ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich euer fleischliches Wesen ablegtet in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn geheftet an das Kreuz und weggetan. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Wow, was für ein Text, was für ein großartiger Zuspruch, den Paulus uns hier bringt. Und jeder von uns kann nun mit diesem Text selbstbewusst stehen, mit breiter Brust und sagen, wenn er denn Jesus folgt, das bin ich. Das hat Christus aus mir gemacht. Selbstbewusst. Und dabei geht es um dieses zunächst auch hässliche Thema Sünde, dieses Wort, das immer wieder auftaucht und dieses Wort Sünde und die Tatsache der Sünde, die uns immer wieder niederdrückt und die uns klein machen möchte. Und die uns eigentlich immer mit so einem schlechten Gewissen herumlaufen lässt. Diese Verse, die wir lesen, sind Verse aus der großen Christologie, die Paulus an die Kolosser schreibt. Das heißt, Christologie, der Blick richtet sich auf Christus. Er ist das Subjekt. Auf ihn schauen wir in diesem Predigttext. Auf ihn schauen wir und nicht auf uns. Und das ist immer so, wenn wir auf uns selber schauen, manchmal mit dem, wie wir leben und was wir tun und was wir nicht tun, dann könnten wir nicht mit breiter Brust dastehen. Aber wir schauen auf Christus. Und wenn es um Befreiung von der Sünde geht, ja, dann ist ja klar, dass es nicht darum gehen kann, was Menschen aus eigener Kraft aus sich machen können, sondern, wenn wir diesen Text lesen, was Christus aus Menschen machen kann. Und das ist schon die entscheidende Antwort hier aus unserem Text. Und eigentlich könnte ich hier auch den Punkt schon machen, was Christus aus Menschen macht, ja, ist unglaublich. Und dennoch möchte ich noch mal so ein paar Gedanken äußern über diesen Triumphzug, von dem Paulus dann im letzten Vers schreibt. Und ich habe meine Predigt überschrieben mit, ihr seht es oben, der Triumphzug von Christus und wir laufen mit. Wenn es um unsere Sünde geht, dann ist es häufig so, dass wir gerne auf uns schauen und auf unsere Sünden und sagen, Mensch, wie schlecht bin ich eigentlich? Warum habe ich schon wieder nicht geschafft zu widerstehen? Ich bin seit 20 Jahren vielleicht mit Jesus unterwegs und immer noch ist diese Sünde da in meinem Leben. Und wir laufen mit diesen Sätzen herum wie, tut mir leid, ich habe es wieder nicht geschafft. Ich wünschte, mein Leben würde mehr Früchte tragen, aber ich schaffe es nicht, die Sünde in den Griff zu bekommen. Ich bin gescheitert. Ja, natürlich sind Veränderungen durch Christus möglich. Und Paulus schreibt dann in Kapitel 3 und 4 von den Veränderungen, die möglich sind und auch die nötig sind. Aber nach einer Reihe von Jahren wissen wir, auch wenn wir mit Christus leben, dass wir nicht sündlos sind und dass wir noch keine Engel sind. Und ein Blick in eure Gemeinde beweist es, dass ihr ja auch noch Menschen seid voller Sünde und noch keine Engel seid. Aber dann kommt Gott ins Spiel, durch die Veränderung, durch Gott. Wir sind durch das, was er tat, von dem Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Wir sind es. Und darum schaut Paulus in diesem ganzen Abschnitt, den wir hier sehen und gelesen haben, auf Christus. Und das befreit. Und am Anfang spricht er eine Warnung aus, und da will ich gar nicht zu viel sagen, nämlich eine Warnung gegen Philosophie und Weltanschauung, die uns nämlich viel einreden können über das, wer wir sind und wer wir sein sollten. Und nochmal ein Zitat aus Goethes Faust. Dort sagt der Engel über Faust: Gerettet ist das edle Glied der Geisterwelt vom Bösen. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Und das ist Philosophie in unserer Welt. Ja, wenn du es nur willst, wenn du es nur dich anstrengst, dann bist du schon guter. Und die nichtchristliche Philosophie sagt, Jesus brauchst du schon gar nicht dazu. Du bist eigentlich auch so gut, egal ob Mann als Frau oder irgendwie dazwischen. Aber selbst Plato, der Philosoph, musste zugeben, dass er weiß, dass er nichts weiß. Und viele Philosophen am Ende müssen zugeben, wie Jean-Paul Sartre am Sterbebett: Ich bin gescheitert. Wer die Frage nach der Sünde in seinem Leben verdrängt, der ist unfrei. Wer sie aber mit Jesus beantwortet, der findet Freiheit. Und darum sagt Paulus in diesem Text, was nicht auf Christus gegründet ist und auf sein Werk am Kreuz, das hat keinen Bestand. Alles, was nicht aus Jesus kommt, ist nicht hilfreich, auch wenn unsere Gesellschaft das versucht. Und er begründet es dann, und ich gehe kurz die Verse 9 bis 13 durch, wobei eigentlich die Verse 14 und 15 mein Zielpunkt sind. Aber es ist einfach so toll, einfach Jesus mal aufleuchten zu lassen, dass Paulus schreibt, in ihm wohnt alle Fülle. Jesus hat die Fülle Gottes. Gott ist nicht in einer Weltanschauung zu finden, sondern in Jesus. Jesus ist voll gefüllt mit Gott. Und wer mit Jesus lebt, der ist voll gefüllt mit Jesus und hat unglaubliche Fülle in sich. Menschen, die an Jesus glauben, haben Anteil an der Fülle. Es gilt voll und ganz, was Jesus für sie erreicht hat, als er gestorben und auferstanden ist. Gott wohnt in Christus und Christus wohnt in uns, in dir, wenn du mit ihm lebst. Wow, was für eine Kraft, was für eine Fülle, was für eine Macht. Und Paulus schreibt, Jesus ist Haupt aller Mächte und Gewalten. Alle menschlichen und alle geistlichen Mächte sind Christus untertan, stellt Paulus einfach nur so fest. Er hat das Sagen. Und darum müssen die Dämonen zum Beispiel, als Jesus lebte, Jesus fragen, Jesus, dürfen wir in die Schweine einziehen? Und Jesus muss es ihnen erlauben, weil er der Herr über die Dämonen und Geister und Mächte ist. Ja, Halleluja. Paulus sagt, durch ihn sind wir beschnitten worden. Die Beschneidung war im jüdischen Volk ein Zeichen für den Bund. Für den Bund Gottes mit dieser abrahamitischen Sippschaft. Und die Beschneidung war ein Gütesiegel und drückte aus, du gehörst zu mir. Wer mit Jesus lebt, muss nicht mehr an seiner Vorhaut beschnitten werden, sondern gehört durch den Glauben an ihn zu einem neuen Bund. Diese neue Existenz drückt auch die Formulierung aus, wir sind mit Christus begraben, getauft. Und diese Taufe führt in eine neue Existenz. Der alte Mensch ist tot und er steht auf, ein neuer Mensch. Total Erneuerung unserer Existenz durch Christus, durch unser Sterben mit ihm, durch die Taufe. Zumindest unserer irdischen Existenz. Paulus macht mit den Versen 8 bis 13 deutlich, dass Jesus über den Mächten und über alle Natur steht und dass er das Sündenproblem gelöst hat. Und es ist so ein abgefahrenes Bild, das Paulus hier benutzt, dass er sagt, alle Menschen sind tot in ihren Sünden. Und das ist so, seit Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden. Sie sind tot in ihren Sünden. Dieser Sund, die Sünde trennt alle Menschen von Gott und sie sind damit abgeschnitten von Gott und sind tot, auch wenn sie eigentlich ja noch leben. Sie sind tot, auch wenn sie es nicht merken. Die Sünde macht Menschen tot. Aber mit der Taufe stirbt dieser tote, von Gott getrennte Mensch und erwacht zum neuen Leben. Was ist das für ein Evangelium? Und ich glaube, Paulus hat sein ganzes Leben lang nicht aufgehört, darüber zu staunen. Und er, dieser Pharisäer, der so gut gelebt hat, weiß, dass er es selber nötig hat. Und als kleines Resümee schreibt er hat uns vergeben alle Sünden. Vorher schreibt er immer von euch und nun sagt er, uns hat er vergeben alle Sünden und er bezieht sich da selber mit ein. Paulus weiß, dass er auch Vergebung braucht, aber dass Jesus alle Sünden vergibt aus seiner Gnade durch das Opfer, das Jesus am Kreuz gab. Und nun kommt er zum Schluss zu der triumphalen Argumentation und zu zwei Bildern. Das erste Bild kennt eigentlich jeder von uns. Das ist das Bild vom Schuldbrief. Jemand hat nicht genug Geld und er macht Schulden. Er muss sich von irgendwem Geld leihen. Und diese Schulden werden nun auf einen Zettel geschrieben und das ist der Schuldbrief. Und da steht drauf, so viel schuldest du mir. Und diese Schulden werden einem immer wieder vor die Nase gedrückt. Wer einen Bankkredit hat für das Haus zum Beispiel, jährlich kommt das, sagt, da sind die Schulden, so viel musst du mir noch als Bank zahlen. Und so ein Schuldbrief hat jeder von uns hier. Er wurde ausgestellt bei unserer Geburt. Und darauf steht Sünder. Gezeichnet hochachtungsvoll der Teufel. Und diese Forderungen sind gerechtfertigt, da wir alle in Schuld geboren sind und sich Sünden, Vergehen, Fehltritte anhäufen Tag für Tag. Doch Jesus hat diesen Schuldbrief getilgt, sagt Paulus. Er hat die offenen Schulden bezahlt, wörtlich steht da, weggewischt. Und es gibt in einer kleinen Kirche im schwäbischen Oberland ein interessantes Deckengemälde in einer aus der Barockzeit. Ihr könnt vielleicht hier auch mal so ein Gemälde an die Decke machen, das euch dann daran erinnert. Und da ist Jesus am Kreuz dargestellt. Und da ist auch der Teufel abgebildet. Und der Teufel hat nun diesen großen Schuldbrief in der Hand und zeigt ihn den Menschen. Und zeigt da drauf, das sind die Schulden der Menschen, die Sünden der Menschen. Und der Teufel will damit zu Jesus sagen, schau her, wie schlecht die Menschen sind. Hier stehen ihre Sünden und diese Menschen gehören mir. Dann sieht man aber, wie auf diesem Deckengemälde ein Engel kommt mit einem Schwamm und er fängt Blut und Wasser aus der seitlichen Wunde von Jesus auf, füllt diesen Schwamm, tränkt ihn damit und wischt über diese Tafel der Sünden hinweg und löscht den Schuldbrief des Teufels. Was für ein Bild! Jesus hat durch seinen Tod, durch sein Blut die Schuld der Menschen gesühnt und er hat uns mit Gott versöhnt. Es ist sehr plastisch, was mit unserer Sünde passiert. Sie ist weggewischt, weggekillert durch das Blut von Jesus am Kreuz. Und Jesus selbst hatte ja so einen Schuldbrief oben an seinem Kreuz hängen. Die Ursache seines Todes, Inri stand da, Jesus von Nazareth, König der Juden. Doch eigentlich müsste da stehen Sfam, also S-F-A-M, stellvertretend für alle Menschen. Das müsste eigentlich über dem Kreuz von Jesus stehen, weil die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und Paulus schreibt in Römer 5, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und für uns, das bedeutet ja, an unserer Stelle. Für uns, an unserer Stelle. Immer wenn Paulus schreibt und andere, für uns heißt es, an unserer Stelle tat Jesus das. Und an unserer Stelle starb Jesus am Kreuz den Sündentod. Und aller Zorn und alle Sünde kamen dort, damit wir diese Sünde nicht mehr mit uns ziehen müssen. Und für mich als kleiner Jungscher Junge war es ein einprägsames Erlebnis in einer Freizeit, dass wir unsere Sünden und unsere Unartigkeiten ans Kreuz heften konnten. Und die Mitarbeiter haben das genommen, in einen Sack gesteckt, einen Stein reingetan und in die Ostsee reingeworfen, wo wir gerade die Freizeit hatten. Die Sünde versenkt, wo sie am tiefsten ist. Jesus hat das Sündenproblem für uns gelöst. Halleluja. Halleluja, Amen. Und dann das zweite Bild vom Triumphzug. Luther übersetzt es hier mit Triumph. Wörtlich könnte man übersetzen, Christus hat die Mächte im Triumph aufgeführt. In alten Zeiten kamen die Sieger eines Krieges dann immer in ihre Hauptstadt, in ihre Heimatstadt, in einem großen Triumphzug. Und unter dem Jubel der Massen ging der General voran oder der König oder der Cäsar, gefolgt von vielen Soldaten. Ihr kennt vielleicht solche Bilder aus den Filmen wie Troja oder anderen Bildern. Ein Mordspektakel ist das. Vorne der siegreiche Heerführer und hinten dran dann die Gefangenen in Ketten, vielleicht in irgendwelchen Käfigen und die Beute hinten dran. Wir können uns das gut vorstellen. Und ich habe nach einem Bild gesucht, wie ist das denn ungefähr so? Heutzutage kennen wir das ja nicht mehr. Es ist ungefähr so, als würde Eintracht Frankfurt den Europapokal gewinnen. Und dann, oder BVB Dortmund die Meisterschaft. Und dann ein großer Tross von den siegreichen Spielern zieht durch Dortmund oder durch Frankfurt und die Menschen ringsherum jubeln und sagen, wow, unsere Mannschaft, die siegreiche Mannschaft. Gut, hinten dran sind nicht die Besiegter und die werden auch nicht mit Eiern beworfen, aber so ähnlich, so ein Spektakel war das damals? Wer ist wer in diesem Triumphzug? Der Teufel ist eine Beute von Jesus, ein Gefangener, den Jesus gefangen führt und zieht ihn am Nasenring durch die Manege in die Stadt hinein, vielleicht in das himmlische Jerusalem. Der Teufel ist entmachtet, er ist besiegt. Und das gleiche Wort von Triumphzug gebraucht Paulus dann später in 2. Korinther 2, Vers 14, wo er schreibt, Gott aber sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christus und offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Das heißt also, er gibt uns in Christus allezeit den Triumph, den Siegeszug und das bildlich mal vor Augen halten. Klar, denn Jesus ist der Sieger. Paulus schreibt im Lobpreis Kapitel 1, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und Petrus schreibt in 1. Petrus 3, Christus ist zu Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel und es sind ihm untertan die Engel und die Gewalten und die Mächte. Jesus ist der Sieger über die Philosophie, über eigene Bemühungen, sich zu erlösen, über die Macht der Sünde und über alle Mächte. Und es ist ein gewaltiger Text, den Paulus hier schreibt an die Kolosser. Und Paulus stellt damit die Realität dar und sagt, so ist es, ihr lieben Geschwister hier der Christusgemeinde, so ist das. Schreibt das euch in euer Hirn und in euer Herz. Und zu guter Letzt möchte ich noch mal so kurz zusammenfassen, was das nämlich jetzt für uns hier und heute bedeutet. Schlussfolgerungen. Erstens, und jetzt habe ich so kleine Punkte. Der erste Punkt geht jetzt ganz schnell und es ist so der Landeanflug der Predigt. Ihr habt es bald geschafft, aber ich hoffe trotzdem, es ist nicht geschafft, sondern hurra, Halleluja. Erstens, Sünde ist ein ernsthaftes Problem. Ohne Christus bleibst du außerhalb des Paradieses. Bist du tot? Und du brauchst Sündenerkenntnis und die Erkenntnis, dass du Jesus brauchst. Und ja, häufig ist das leider nicht so. Das Zweite, Jesus hat am Kreuz die Sünde getragen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich singe ja auch gerne Lieder und in dem Lied In Christ Alone singen wir, der Tod besiegt, das Grab ist leer, der Fluch der Sünde ist nicht mehr. Weil Jesus diesen Fluch am Kreuz getragen hat. Denn ich bin sein und er ist mein. Mit seinem Blut macht er mich rein. Und damit ist der Teufel mit seinen Ansprüchen abgemeldet. Das Dritte. Sünde spielt im Leben von Nachfolgerinnen und Nachfolgern von Jesus immer noch eine Rolle. Sünde wird, wenn wir uns zu Jesus bekehren, nicht einfach abgeschaltet. Und wir sollten Sünde in unserem Leben auch immer ernst nehmen und sie auch wieder ans Licht bringen. Seelsorge ist da eine große Hilfe. Allerdings, und das ist das Nächste, nennt die Bibel, die mit Jesus leben, nicht mehr Sünder, sondern sie nennt sie Heilige. Menschen, die nun auf der Seite des heiligen Gottes stehen durch Jesus. Sie sind solche, die das fleischliche Wesen, wie Paulus geschrieben hat, abgelegt haben. Als solche sündigen sie immer noch weiter. Du sündigst immer noch weiter, hoffentlich auf einem kleinen Niveau, aber du sündigst weiter. Und von daher das Nächste, musst du nicht mehr bleiben, was du bist. Es ist möglich, nicht zu bleiben, was man ist. Veränderung ist möglich. Du kannst dich verändern und prägen lassen, vom Sünder zum Heiligen, vom fleischlichen Menschen, dem es nur um sich geht und wenn er auf der Bühne steht, sich präsentieren will, zu einem, den es um Jesus dreht, der auf Jesus schaut, der von Christus und seiner Art geprägt ist. Und darum, wenn das für dich gilt, wenn du mit Jesus lebst, musst du nicht mehr traurig herumlaufen und sagen, ich armer Sünder, ich bin schon wieder gefallen, sondern du kannst in der Kraft von Jesus Christus mit breiter Brust vorne stehen, selbstbewusst leben und sagen, ich bin kein Sünder, ich gehöre zu Jesus Christus. Du musst dich nicht klein machen, weil Jesus den Teufel klein gemacht hat. Und der Teufel darf dich nicht mehr verklagen, denn du bist groß und mit Christus in diesem Siegeszug ein Triumphator. Und der vorletzte Punkt. In dem Triumphzug von Christus läufst du vorne mit. Und zwar nicht als Gefangener von Christus, sondern als Befreiter durch Christus. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Frei von der Erlösung durch das Gesetz und frei von den Anschuldigungen des Teufels. So wie ein Spieler einer siegreichen Mannschaft mitziehen kann in diesem Siegeszug, obwohl er selber gar nicht auf dem Feld stand und kein Tor geschossen hat und nur auf der Ersatzbank war. Aber er Teil der Mannschaft war. So gehörst du zur Mannschaft von Jesus. Du hast Teil an dem Sieg durch Christus. Und zu guter Letzt, so darfst du auch mutig vor Gottes Thron kommen, weil du vom Sohn freigesprochen wurdest. So wie es in diesem Lied heißt, mutig komme ich vor dem Thron. Und da steht im Englischen das Wort boldly und das heißt unverschämt darf ich vor Gottes Thron kommen. Ohne Scham, weil Jesus die Sünde getragen hat. Jesus tritt für uns ein. In Hebräer 4 heißt es, wir dürfen mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott kommen. Er wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Und tatsächlich noch ein letzter Punkt und vielleicht sogar der wichtigste und damit schließe ich ab. Wenn es um das Wort Sünde geht und befreit zu sein vor dem Herrschaftsanspruch der Sünde, dann starren wir nicht mehr auf uns und auf unsere Schlechtigkeit und auf unsere Fehltritte und auf das, was wir alles noch nicht können, sondern wir schauen auf Jesus, der uns hilft, befreit zu leben. Und das ist der entscheidende Blickwechsel in unserem Leben. 7-mal heißt es in unserem Text, in ihm oder mit ihm. So können wir selbstbewusst und mit breiter Brust mit Jesus leben und ihm folgen im Triumphzug vorne an. Amen. Und Herr Jesus, dafür danken wir dir von Herzen, dass du dieser Triumphator bist. Du hast triumphiert über die Hölle, über den Tod, über die Sünde. Auch über unser Leben hast du triumphiert und hast ein Siegeszeichen aufgedrückt in unserem Herzen. Auch durch den Heiligen Geist, den du uns gegeben hast als Siegel und Pfand. Und wir wollen dich bitten, dass immer wieder Freude darüber hochsteigt, dass du ja gesiegt hast und dass wir zur Siegermannschaft gehören, selber Sieger sind, dass wir auf dem Podest stehen können. Aber wir wollen dich immer höher erheben als uns selber, weil du der erhobene Herr bist. Ich will dich bitten, dass du uns durch diese Botschaft, die Apostel Paulus geschrieben hat an die Kolosser, dass du uns froh machst und dass du uns hilfst, wegzukommen von diesem kleinen Denken von uns selber und zu sehen, alle Dinge sind möglich mit dir, weil du der Herr bist, der siegreiche Herrführer, König der Könige, Herr aller Herren, der auf dem Thron sitzt. Amen.